Ich lade euch ein zum letzten Blick Après-Ski-Talk von dem Winter. Grüß euch miteinander. Wir machen heute die ultimative Abrechnung vom Weltcup. Wir diskutieren über die nicht ganz umstrittenen Methoden bei den Schweizer Meisterschaften. Und wir greifen ein heisses Gerücht von der Lindsay Vonn auf. Das machen wir zusammen mit dem Gottvater vom Schweizer Skisport, dem Olympiasieger von 1972, Bernhard Russi. Grüß dich, Bernhard!
Willkommen. Es ist für mich nicht Après-Ski. Ich meine, Skifahren ist immer noch hochaktuell. Es tut weh, dass man an so einem wunderschönen Tag, blauer Himmel, Sonnenschein, kalte Temperaturen, fantastischer Schnee, in einem Kaffee hocken tut und theoretisieren muss oder darf. Sagen wir eins, darf.
Ja, aber es ist nicht ungemütlich hier in diesem Kaffee-Mundart im Herzen von Andermatt. Aber ich muss dir schon sagen, du bist viel weniger Ski gefahren als auch schon in diesem Winter. Warum eigentlich?
Ich würde nicht sagen, dass ich weniger gefahren bin.
Ja, aber jetzt lass stark nach.
Wenn ich gefahren bin, bin ich weniger lang gefahren.
Ja, und warum?
Ja, Revision ist fällig.
Aha.
Die Revision ist fällig. Teilrevision, also das rechte Hüftgelenk.
So macht es 70. Geburtstag ja, ein neues Hüftgelenk.
Ich habe mir überlegt, ob ich das andere einfach auch soll machen, gleichzeitig.
Ich würde mir das aufsparen für einen 80er.
Okay, ja?
Gut. Weißt du, man soll sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre etwas besonders Gutes tun.
Ja, den Alten. Du musst auch etwas in die Garage bringen.
Ja, ja. Ja. Bernhard, ich habe am Ostermontag etwas Außergewöhnliches gemacht. Ich habe, muss ich das kurz sagen, Play SRF, wunderbare Sache. Für mich als Nostalgiker, da findest du ganz alte Sendungen. Beispielsweise der Dienstagsclub aus dem Jahr 2005, zu dem Zeitpunkt, wo der Schweizer Skisport auf Ground Zero war. Du weißt das, oder? Da haben wir 0 Medaillen gemacht. Und wir hätten im Dienstagsclub analysiert, was jetzt das Problem ist. Ursachenforschung betrieben. Du bist dort auch dabei gewesen. Magst du dich erinnern? Nicht?
Doch, ich mag mich gut erinnern. Also ich mag mich weniger an den Club erinnern als an die Weltmeisterschaft in Bormio. Also das traurige Debakel, das habe ich natürlich noch miterlebt.
Ja. Ich muss dir sagen, du bist in diesem Dienstagsclub eine gute Falle gemacht. Du hast dort diskutiert mit dem Franz Julen, der dort zumal CEO war von Intersport International. Peach Müller war dort. Dann Politiker Adrian Amstutz und
Maite Nadig,
oder? Als Cheftrainerin damalige von der Frauen war dort. Und das Witzige war die Quintessenz, beispielsweise von Franz Julen, er hat dann gesagt, ja, das Problem sei, dass in dieser Schweizer Mannschaft eine Reizfigur wie der Peach Müller fehle, wo alle so hässig machen mit seiner unmöglichen Art, oder, dass sie sie antreiben damit, schneller Ski zu fahren. Und jetzt, gut 21 Jahre später, oder, sagen wir genau das Gegenteil. Wir haben mit Marco Odermatt einen Superstar, der ein absoluter Teamplayer ist und den alle gerne haben. Oder? Und jetzt ist das plötzlich die Schuld, oder, dass wir so gut sind.
Ja, ich glaube, ich habe es schon einmal betont, die Theorien über solche Sachen, die werden ja meistens erst immer nachher geschrieben, wenn alles schon vorbei ist. Also stimmen beide Theorien sehr wahrscheinlich, oder?
Sehr wahrscheinlich schon.
Oder auch gar nicht.
Es hat ja bei den Österreichern, oder, hat es ja tatsächlich einmal die Blütezeit gegeben, wo sich der Hermann Mayer und der Stefan Eberharter jeden Tag haben Saures gegeben, neben der Piste.
Das hat auch ganz, ganz, ganz früher, wo ich mich gut daran mag erinnern, so Gegenpol gegeben, wo einfach will. Die sind nicht schlecht, die Gegenpol sind schon gut. Aber auf der anderen Seite, weil du aufgegriffen hast und wir dann schon noch dran sind am Après-Ski, muss ich sagen, dass jetzt gerade im Moment die Mannenmannschaft lebt vom Inhalt von Marco Odermatt. Das darf man ruhig sagen. Gegenteilig, er selber lebt eben auch vom Mannschaftsgeruf. Er braucht das. Er könnte nicht ein Marc Girardelli sein oder ein Marcel Hirscher oder ein Hermann Mayer. Ja. Marco Odermatt ist ein bodenständiger Bursch, der einfach, nein, Entschuldigung, nicht mehr Bursch, das ist jetzt mittlerweile ein reifer Mann geworden, hat sehr gereift diese Saison.
Auf das legt er auch grossen Wert, hat er nach dem Sport-Awards gesagt, ich bin immer der Lausbub.
Ja, aber einfach zum Sagen, er hat einen grossen Anteil am Erfolg von der ganzen Mannschaft.
Mhm. Eben. wir sind uns gleich einig. Die Mannschaft braucht ihn mehr als er die Mannschaft.
Ja. Ja, logisch, weil ich meine, er ist der Maßstab für alles zusammen, für jedes Training, für den Sommer und für den Winter, für die physischen Stärken und auch die technischen Stärken. Da ist er der Maßstab.
Jetzt hast du aber im Zusammenhang mit dem Marc Odermatt mit einer Fehlprognose aufgewartet.
Okay.
Du hast in unserem letzten Talk hast du gesagt, Marc Odermatt wird den letzten Riesenslalom von diesem Winter gewinnen und sich damit.
Ja, ich habe nicht gewusst, wie er Kurssetzer ist. Das ist das Problem. Hätte ich das nicht gesagt.
Gut, und er ist ja, also, etwa 30 Sekunden lang ist er auf Siegeskurs. Also, oder sagen wir 20 Sekunden lang, oder? Ist er ja, deutlich der schnellste gewesen.
Ja.
Und dann macht er einen groben Fehler und dann noch einen, der dort zum Ausfall geführt hat, oder?
Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, menschlich gemacht hat. Auf einmal merkt man, hey, Moment, das ist keine Maschine. Ich kann nicht einfach oben runtergehen wie ein Wahnsinniger. Und er ist dort sehr wahrscheinlich, hat ja nachher auch das Gefühl gehabt, gerade ein Mühe so vorschau gegangen. Er hat ja zwei Läufe Zeit gehabt, um das Rennen zu gewinnen. Er hat ja nicht nur, wie viel, 10 Tore gebraucht, sondern er hat ja zwei Läufe Zeit gehabt. Wenn und hätte, ob das dann gelangt hat, hätte, bin ich dann auch nicht so sicher.
Und er hat gewusst, er muss etwas Außergewöhnliches machen, wenn er auf diesem Verhältnis mit dem Lukas Braten mithalten will, oder? Weil der Frühlingsschnee, das hat man schon zu Kranz-Kagora gesehen, dort ist der Braten besser unterwegs. Hat sehr wahrscheinlich das bessere Paket für diese Verhältnisse, so materialmässig.
Das Material kann man anschauen, selbstverständlich, aber so ein bisschen, wenn man der Ablauf dieser Saison anschaut, dann sieht man doch, dass der Lukas gegen Ende der Saison unheimlich stark geworden ist. Und wenn man die Läufe noch einmal anschaut, die letzten Läufe, mit was für einer feinen Klinge der gefahren ist, der hat nie das Gefühl gehabt, er müsse nur an einem Ort Gas geben. Sondern er hat gewusst, einfach am Schnee nicht wehtun. Ein bisschen flirten mit dem Schnee und dann länger das. Das war ein bisschen Lukas Braten gewesen. Und gegen das ist noch schwer anzukämpfen. Dann ist die Gefahr gross, dass wie jetzt der Marco im letzten Lauf halt einfach alles reinrührt. All in, wie sie so schön sagen. Und dann schlussendlich verliert er. Aber ob es aufgegangen wäre, das wissen wir natürlich nicht. Das ist nicht so wichtig jetzt im Nachhinein.
Wir hätten ja den nach dem Rennen bei den Experten über Triathlon und Zukunft von Marco Odermatt diskutiert. Der Thomas Sikora, ORF-Experte, früher als Slalomkönig, hat gesagt, ja, für ihn, er sei sich ziemlich sicher, der Odermatt wäre im nächsten Winter bis im Dezember Triathlons dominieren. Und wenn dann das happige Programm kommt im Januar, wäre es ein bisschen schwieriger für ihn. Wie siehst du aus?
Egal, wie das Resultat jetzt schlussendlich ist am Ende von dieser Saison. Der Marco war der beste Riesenslalomfahrer von diesem Winter. Mhm. Dass es dann hier und da keine Punkte gegeben hat, dass es nicht aufgegangen ist und am Schluss irgendetwas gefehlt hat, das ist eine reine statistische Angelegenheit. Aber als Skifahrer, als Techniker, auch als Athlet ist er für mich nach wie vor der allerbeste Riesenslalomfahrer. Mhm. Dass er mir jetzt wehrweisen tut und überlegt, aufgrund vom Programm, aufgrund vom Kalender könnte es dort dann irgendwann nur ganz eng werden. Vielleicht.
Wir haben ja die Konstellation, die spezielle in der Altjahreswoche vom 2026 Abfahrt in Bormio, Super-G in Bormio und dann am 2. Januar 2027 Riesenslalom in Kranz-Kagora, die Woche darauf wieder ein kapitaler Riesenslalom in Adelboden, oder? Wo er selber sagt, sehr wahrscheinlich oder lasse ich den dort.
Aber das ist eine feine Detaildiskussion. Ich glaube, Diskussion wird, oder sagen wir mal einmal, Frage- und Antwortspiel wird in Zukunft beim Marco, aber auch bei anderen Spitzenathleten in die Richtung gehen, das glaube ich, dass sie sagen, hey, Moment, der Energieverlust, der Aufwand von einer ganzen Weltcup-Saison ist so gross, dass wir uns aus verschiedenen Gründen, aus Gründen vom Leistungsabfall oder auch aufgrund von der Verletzungsgefahr, uns müssen klar überlegen, müssen wir nicht irgendeinem Ort einen Moment einen Stopp rein tun, eine Pause machen, eine Wettkampfpause, damit man das Kesselchen wieder füllen kann. Das glaube ich, das wird früher oder später, wird das bei uns Einzug halten.
Aber jetzt fordern ja die Athleten, oder? Plus der neue Physio Urs Lehmann, die fordern immer mehr Rennen. Wie willst du dort den Stopp einlegen?
Ich bin dafür, dass man mehr Rennen macht, ja, doch. Ich bin auch dafür, dass man mehr Rennen macht. Vielleicht in einem grösseren Zeitfenster. Vielleicht im August. Warum nicht? Wir reden vom Weltcup. Wir reden von irgendetwas, was auf der ganzen Welt stattfinden soll. Wir wissen, dass ich weiss auch nicht, wie viele Athleten, hunderte von Athleten im Sommer entweder auf Australien, Neuseeland oder auf Südamerika gehen, um Gott zu trainieren und gerade nachher im Anschluss noch ein paar Rennen fahren, um Fisspunkte zu machen. Also, ich glaube, man könnte den besten Athleten, wenn die den Kalender wissen, dann kannst du zwei Höhepunkte haben in der Saison. Das machen ja andere Eishockey-Spieler, Fußballer, die spielen das ganze Jahr. Mhm. Und haben gewisse Höhepunkte. Zwischen ihnen müssen sie wieder aussetzen. Müssen sie es wieder wegnehmen. Das würde für das Produkt Ski ein gewisses Risiko bedeuten. Weil, was wir heute haben, gegenüber allen anderen Sportarten, den grossen Vorteil, dass immer an den grossen Anlässen alle dabei sind. Nicht wie im Golf, wo oft mal wieder ein Golfturnier stattfindet, wo 3, 4 von der Besten von der Welt nicht dabei sind und so weiter. Das würde dann vielleicht ein bisschen nachlassen. Aber nur eines gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt, weil wir mit Marco oder mal angefangen haben und er unser grossartiger Überflüger ist, dass er früher oder später sagt, hey, vielleicht bringt es, dass ich eben einen auslasse, oder vielleicht eine Woche. Wir sind auf Saint-Tropez gegangen liegen.
Das, was der Kili gemacht hat, oder? Die Freund Jean-Claude Kili, ja. Oder? 1968, ja. Vor seinem Olympiasieg, oder? Ist er in Saint-Tropez
gewesen? Vor seinem Triple-Olympiasieg, ja. Das ist unglaublich. Und er ist aus einer Krise raus, ist er dort runtergegangen, oder? Weil es einfach nicht mehr so gelaufen
ist. Marco Odermatt ist nie in einer Krise, und darum gibt es für ihn noch nie einen Grund.
Ja, aber er könnte ja Wallen reiten oder irgendwas. Das kann er ja auch hervorragend. Das ist auch geil, wie sie sagen, oder? Und da hat er eine Abwechslung. Also, ich wollte ihn nicht schicken, aber er wird früher oder später automatisch darauf zurückkommen.
Jetzt brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Super Saison Marco Odermatt, grandiose Saison von unserer Speed-Truppe,
ja.
Mit dem Franjo von Almen an vorderster Front. Alexi Mone, der am Ende der Winter oder wieder gezeigt hat, oder, wie gut dass er wirklich ist, denke da vor allem an Garmisch. Im Slalom haben wir den Olympiasieger, Loic Meyer, oder? Der im Weltcup ein paar Mal ist aufs Podest gefahren. Gewonnen haben wir aber mit der Slalom-Mannschaft in diesem Weltcup-Winter nie.
Das stimmt eigentlich, ja.
Jetzt,
oder aber weißt, wenn du den Olympiasieg holst, ist mir das andere oft mal gleich. Egal. Ja. Dann ist mir wirklich gleich.
Tatsächlich?
Ja, im Ernst. Ja.
Müssen wir nicht mit dieser Slalom-Mannschaft auch im Weltcup mehr reüssieren? Wir reden seit vielen Jahren, oder?
Ja, da bin ich mit dir einverstanden. Wir sind nicht grandios aufgestellt. Wir haben Meyer und Neff. Und dann wird es ein bisschen leer.
Den Decke Gitten, oder?
Ja.
Mit 2 Top-10-Ergebnissen, oder? Die er mit hohen Nummern realisiert hat, oder?
Klar. Aber es ist nur ein recht weiter Weg bis zum Podest führen, gell? Weil der Slalom ist sehr wahrscheinlich die verrückteste Disziplin in unserem Weltcup. Von allen Seiten drängen sie, egal, von Finnland, von Belgien, von überall kommen sie. Und dann haben wir noch die wahnsinnig norwegische Mannschaft, die halt schon wie eine Barriere da steht. Es ist schwer, an denen vorbeizukommen.
Ein Brasilianer gibt es noch, oder? Wo relativ gut fährt. Erzähl
ich von einem Norweger. Wenn ich von Norwegen rede, ist er gerade automatisch immer dabei. He?
Eigentlich korrekt.
Nein, ist schon richtig. Nein, ist schon richtig. Der Braten ist natürlich ein unglaublicher Typ.
Nein, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Was würden wir machen, oder, ohne Loic Meyer im Slalom? Ich bin ein grosser Fan von Matteo Joris, der die Mannschaft hat gross gemacht. Er ist irgendwie im 2014 mit dem Tom Stauffer ist er von Italien gekommen, also Tom Stauffer ist von Deutschland gekommen, dass wir uns da richtig verstehen. und hat die Schweiz zu einer Slalom-Grossmacht gemacht, oder? Die ersten Siege mit dem Daniel Juhl, dann mit dem Ramon Zehnhäusern. Ja. Im Sog von denen ist der junge Loic Meyer gekommen und so weiter und so fort. Aber ich frage mich, ob man dem Matteo Joris nicht ein neues Schöppli geben sollte bis Vichy. Dass vielleicht einmal wieder ganz neue Methoden in die Slalom-Mannschaft reinkommen und der Matteo Joris sein Können, sein enormes Know-how in einer anderen Gruppe kann entfalten.
Also, ich weiss es nicht ganz genau, wo du hin willst. Das hat jetzt für mich so getönt wie...
Ganz simpel. Brauchen wir einen neuen Slalom-Trainer und tun wir der Matteo Joris bis Vichy auf einen anderen Posten?
Dann darf ich mich entschuldigen, dass ich es nicht beantworten kann.
Ja.
Wirklich, ich kann es nicht beantworten, weil um so etwas können zu beantworten, müsste ich näher dran sein. Ich müsste vermehrt in den Trainings dabei sein, vor allem. Und dann müsste ich alle Funksprüche und alles zusammen hören. Und das habe ich Gottes Namen nicht.
Das machen wir nächste Saison mit
dir. In anderen Disziplinen habe ich vielleicht ein bisschen näheres Gefühl, das ist ja... Von der Natur her ist das so. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich vom Slalomfahren wahnsinnig viel verstehe. Obwohl, kannst du den Satz fertig machen?
Nein, du machst das tiptop.
Nein, selber kann ich mich da nicht rühmen, das bringt ja nichts. Also,
als libanesischer Slalommeister, oder?
Genau, dass das nur einmal gesagt ist.
Ja. Bernhard Russi, 1969. Libanesischer Slalommeister, oder? Dass wir wieder einmal, für alle die das noch nie gehört haben. Wir haben ja noch nie thematisiert, oder? In diesem Podcast.
Ja, genau. Das müssen wir vielleicht zuständig ein bisschen stärker erklären.
Ja, weißt du, ich habe bei dem Matteo.
Aber einfach zu dem, das kann ich schlicht einfach nicht beantworten.
Ja.
Ich weiss es nicht. Ich glaube, dass das also, einfach neutral gesehen ist, dass der Meyer natürlich von dem Joris schon die richtigen Sachen bekommen hat. Ich meine, es ist ihm ja auch nicht immer so einfach gelungen. Nee. Wir haben ja den Mea schon in ganz anderen Zuständen gesehen.
Absolut, also,
verzweifelt und nicht
vor allem am Anfang Saison, oder? Ja, und wir haben relativ schnell den Turnaround geschafft.
Genau. Also, von dem her gesehen ist ja die Leistung auch da, muss ja etwas stimmen.
Mhm. Ich frage mich einfach, oder? Bei einem Tanguy Neve. Warum, dass der noch nie auf dem Podest gestanden ist. Mit dem Wahnsinns-Speed, den er hat. Gut, er braucht es wahrscheinlich eher etwas anderes als ein Skitrainer, der den Finish würde machen bei dem.
Nein, ich würde es einfach am Tag in F seine Resultate würde ich jetzt einfach nehmen, wie sie sind. Die brauchen wir. Wir brauchen 5., 6., 7., 8., irgendein ist einer rum, wenn dann der Tag X da ist, wo halt die entscheidenden 3, 4 einen Fehler machen, dann ist der Tanguy da. Mhm.
Ich stelle die Frage anders beim Tanguy. Tanguy Neve war mal ein Ausfallpilot.
Ja.
Mit einem riesigen Speed, oder? Immer super Zwischenzeit und dann ausgeschieden, oder? Und dann hat irgendwann einmal der Tom Stauffer, hat der Bursch ins Gepäck genommen und hat gesagt, Bursch, du gehst mir jetzt einfach einmal einen Winter lang nie mehr raus, oder? Dann hat der Tanguy aufgrund von dem angefangen auf Verwalten fahren, hat geschaut, oder, dass er Schritt für Schritt in den Nummern vorkommt, hat sogar letztes Jahr beim WM-Slalom, wo er nach dem ersten Lauf 8. ist, fährt er nicht kompromisslos auf die Medaille, sondern schaut, dass er sich irgendwie in der Top 7 kann platzieren kann, dass er gute Ranglistenpunkte macht. Ist es möglich, dass einer, der nachher plötzlich vom Hasardeur zum Verwalter wird, der Weg zurück zum kompromisslos Attackierenden ein bisschen schwerer fällt.
Absolut, ja. Ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist. Der richtige Weg ist, das Tempo suchen, als Junge, also als Junge Emporkömmling und mit Ach und Krach etwa einmal zwei Läufe runterbringen, dann weiss man, wo das Potenzial ist. Und dann kommt eben, wie bei ihm passiert ist, dann kommt eben das Hasardieren, wo man halt immer meint, wo man jeden Lauf muss vollgehen. Was heisst vollgehen? Ich meine, vollgehen heisst, ist eine Distanzfrage. Ist es 5 cm von der Stange, 10 cm oder ist es gerade die Stange, die du angreifst? Ich bin sicher, dass der Tanguy Neve noch ein riesen Potenzial hat nach oben. Hat es übrigens auch das Jahr in Bormio.
Bei Teamkombination, oder?
Immerhin.
Wo er Franjo von Alm eine Goldmedaille rettet, oder?
Ganz genau. Nicht Goldmedaille nur.
Doch, der Franjo von Almen ist nach der Abfahrt.
Ja. Lass mich ausreden. Ja. Klar, am Franjo auch geredet, aber er hat sich selber die Goldmedaille geholt.
Mhm.
Oder?
Ja,
aber das darf man nicht vergessen. In der
Kombination denkt man ja an Partner.
Wenn du zu stark an Partner denkst, dann gewünscht der Kombislalom nicht. Hm? Ja, dann hast du viel Respekt. Hm. Da musst du schon auch ein bisschen egoistisch sein und sagen, okay, also die. Wenn ich eine Medaille will, dann will ich die goldige Medaille. Das ist möglich. Hm. Also, der Neff wird uns noch Freude machen. Das kannst du garantiert sicher sein.
Mit dem Slalomtrainer Matteo Joris, wo ich mir in Haufen, fast allen anderen Funktionen bei Swissski könnte vorstellen. Also ich bin ein Fan von ihm, ich wiederhole mich. Der bringt alles mit. Ich frage mich einfach wirklich, ob man nach so langer Zeit nicht einmal irgendwo anders sollte. Also aber du kannst mir da nicht...
Job-Rotation.
Ich habe sie gesehen, du kannst mir nicht helfen.
Nein, ich kann dir nicht helfen.
Nicht helfen bei diesem Thema. Kannst du mir helfen beim Thema Lindsay Vonn? Weisst du, ich bin in dem Quidfield Hafiel beim Weltcup-Final mit Haufen Leuten geredet, aus ihrem Dunstkreis, also vor allem von ihrem Ausrüster Head. Und die haben mir gesagt, die kommt ziemlich sicher wieder. Also, weisst du, jetzt haben wir nach dieser für sie tragisch verlaufenden Olympia-Abfahrt haben wir gesagt, die Karriere von der Lindsay Vonn ist mit 41 definitiv zu Ende. Und jetzt gibt es eben gleich immer wieder mehr, die sagen,
die also ich habe eher gesagt, es ist schade, dass das Märchen nicht zu Ende gegangen ist. Oder? Also für die ganze Geschichte im alpinen Skisport.
Also für dich war es schade, dass nicht mit Gold in den Olympischen Spielen
ist. Ja, dass das Märchen hätte ja können. Das ist eine Geschichte, die du musst erfinden, damit die überhaupt stand
kommt. Jetzt geht es ja vielleicht zu Ende mit Gold bei den Olympischen Spielen 2030.
Nein, die sicher nicht. Hä? Die sicher nicht, aber ich sehe es so. Ich habe absolut verstanden, weil, wenn man sie verfolgt hat vorher, bevor das Comeback überhaupt eine Diskussion war, ist ja die Lindsay Vonn, ist ja jeden Tag 5 Stunden im Fitness gewesen, hat 8-mal pro Woche trainiert. Für was? Das hat sie für sich selber gemacht. Einfach, sie hat sich so gesehen, ich wollte stark sein, wollte gut aussehen, Muskeln gefallen mir und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie schon so vor 3 Jahren das Comeback-Ziel hatte. Das ist dann erst später gekommen. Und dann hat sie noch einen draufgelegt. Ich kann mir absolut vor, und so tut sie bereits jetzt schon wieder. Ich meine, sie macht aus dem Rollstuhl raus, macht sie Klimmzüge.
Mhm.
Oder? Und das ist ein typisches Zeichen. Die Lindsay braucht das. Ja. Die muss ihren Körper spüren, muss ihren Körper auch quälen. Mhm. Für was auch immer.
Und sie braucht die Publicity, oder?
Das ist klar. Da ist sie natürlich
sie ist nicht nur eine geniale Sportlerin, oder? Sie hat da einen aussergewöhnlichen Geltungsdrang.
Sie ist Nummer eins, als sich selber zu vermarkten. Das ist ja okay. Ich habe auch gar nichts gegen das. Das darf sie ruhig machen. Mhm. Ob sie schlussendlich dann wieder auf den Ski steht und das Gefühl auch hat. Ich glaube sogar daran, dass sie das probieren wird.
Mhm.
Bin aber nicht mehr so überzeugt, dass sie es wirklich macht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir reden das nächste Jahr, was wir richtig verstehen, nur von Weltmeisterschaften und nicht von Olympischen Spielen.
Mhm.
Aus unserer Sicht, in Mitteleuropa, in den Alpenländern, ist das nur, dass du musst streichen, das ist nicht richtig. Es geht um die Weltmeisterschaft. Aber in Amerika zählt eine WM im alpinen Skisport null.
Ja.
Null.
Ja.
Da zählt nur Olympia.
Ja.
Und darum ist es auch logisch gewesen, dass das ganz grosse Ziel war.
Aber Bernhard, sie hat ja jetzt auch keinen Stress. Sie muss ja nicht auf nächsten Winter zurückkommen und nicht auf übernächsten. Das reicht ja, wenn sie vielleicht in 3 Jahren wieder einsteigt. So wie sie schon, also sie die zuerst mal zurückkommen, ist sie nach einer 6-jährigen Pause.
Ja, aber der Prozess geht ja dann gleich irgendwann weiter, oder? Also ich meine, du wirst ja nicht gelenkiger und du wirst nicht schneller und du wirst nicht,
Ja, sie muss ja nicht, an dem kann sie ja arbeiten, aber da muss sie ja nicht unbedingt Wettkämpfe beschreiten.
Nein, muss sie nicht. Ja. Nein, sie kann sich im verletzten Status anmelden und einfach dann wieder dort einsteigen, wo sie aufgehört hat, ja.
Ja, also sie hat ja die Weltcup-Berechtigung sowieso, wo man vor 2 Jahren beim Comeback von Marcel Hirscher hat eingeführt. Dass wenn du einmal
hast
Gesamtweltcup gewonnen...
Ja, die braucht sie aber nicht. Oder? Die braucht sie nicht.
Na gut, wenn sie jetzt 3 Jahre nicht fährt,
ja,
dann
braucht sie es wahrscheinlich schon, oder? Dann gibt es schon, schon Wüste, wo du kannst sagen, ich komme einmal zurück und habe nachher wieder die Verletzung wieder aufgebrochen. Oder was geht das, oder? Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Ich weiss nicht. Ich meine, würde ich einfach sagen, ich glaube nicht so recht drin, dass sie wegen der Weltmeisterschaft zurückkommt.
Nein, das glaube ich auch nicht, okay, oder? Wegen der Weltmeisterschaft.
Und das andere wird dann nur eine Portion schwieriger. Ich glaube einfach nicht daran, dass der Damenrennsport so stillstehend bleibt, dass es dann mit den Leistungen von diesem Jahr in 3 Jahren noch länger tut.
Du hast es auch nicht geglaubt, oder? Dass sie nach ihrer 6-jährigen Pause wieder Rennen gewinnen kann.
Stimmt nicht.
Doch,
Bernhard. Einspruch, ich habe den Finger aufgehauen und gesagt, es ist gefährlich. Ja. Nur das habe ich gesagt. Und es ist wirklich gefährlich.
Ja.
Und ich habe ja den Beweis bekommen, dass es verdammt gefährlich ist.
Ja.
Und zwar nicht, es kann ja immer passieren, das meine ich ja. Aber was ich damals gesagt habe, ist, in den letzten Rennen, bevor sie aufgehört hat, ist jede Fahrt brandgefährlich gewesen von der Lindsay Vonn. Mhm. Aber brandgefährlich. Mhm. Weil die ist nicht so gestürzt wie ein Haufen andere.
Ja.
Einfach abgelegen und ein bisschen dahin gerutscht. Sondern wenn sie um ist, dann hat es geklopft und dann hat es getatscht.
Dann
ist etwas kaputt
gewesen. Und vorher hat sie Rennen gewonnen, ohne dass sie ans Limit gegangen ist. Anfang von diesem Winter. Da hast du sie ja auch gelobt dafür.
Ja.
Oder?
Ja, das ist ja eigentlich der grosse Unterschied. Das ist eigentlich der grosse Schritt, wo uns alle, ich muss sagen, beeindruckt hat, dass sie in einer so einer Disziplin an die Rennen angegangen ist und dann Selbstvertrauen bekommen hat. Jetzt hat sie halt an den Olympischen Spielen gerade ein bisschen am Schräubli noch gedreht, wo nicht nötig gewesen wäre. Wo nicht nötig gewesen. Also haben wir schon einmal diskutiert.
Genau, haben wir schon mal darüber diskutiert. Oder? Aber jetzt wollen wir reden über ein grosses Schweizer Comeback, das sich allenfalls könnte abzeichnen. Oder nicht könnte, das sich abzeichnet. Lara Gut-Berami. Ich meine, es hat ja Zeiten gegeben, oder, wo du fast so etwas oder wie ein Stiefvater bist, wo der gemeinsam oder hat Werbung gemacht für die wunderbare Brille. ich gehe davon aus, du hast etwa die nochmal Kontakt zu ihr.
Nein.
Gar nicht.
Nein, also, habe ich nicht.
Okay.
Englisch ist nicht so meine Sprache.
Ah, ja.
Ja, wenn du in England wohnst, muss ich ja mit ihr in Englisch reden.
Es ist ja noch relativ
und Italienisch redet sie nicht mit mir. Wenn sie mit mir redet, dann ist es schon Schweizerdeutsch.
Eben gut,
ja,
oder?
Ja.
Und das kannst
aber nein, ich habe keinen Kontakt zu Lara letztes Jahr.
Ja. Ich habe gehört, dass sie in diesem Sommer einmal wird auf die Ski gehen, probieren, wie es geht, nach dem Kreuzbandriss. Und dann entscheidet, ob sie die Karriere weitermacht oder nicht.
Das ist kein Thema. Das ist ja so. Ich bin absolut der Meinung, dass sie das auch wirklich machen will. Und zwar der Grund, warum sie es zu Recht machen tut, ist, in dem Moment, wo der Unfall passiert ist, wenn wir uns überlegen, wo ist sie gewesen, auf welchem Level. Sie ist absolut Weltklasse-Level gewesen. Sie hat gewusst, ich bin eine der besten Riesenslalom- und Slalomfahrer und Abfahrtfahrerin. Mhm. Oder Super-G mindestens. Aber sie gehört zu diesen 3 Disziplinen. Und ich meine, klar hat sie gesagt, dass Olympia ihr letzter grosser Auftritt sollte sein. Und wenn das natürlich nicht klingt, dann darfst du ein ruhiges Jahr verschieben. Zumal gerade Weltmeisterschaft in der Schweiz, ich habe vorher die Wichtigkeit von einer Weltmeisterschaft ein bisschen angetönt, ist die Weltmeisterschaft in der Schweiz natürlich absolut ein irre grosses Ziel, ein wunderschönes Ziel. Warum nicht? Warum nicht? Und abgesehen davon, es würde uns natürlich gut tun, gell? Die Punkte würden wir dann gerne.
Und eben, du zweifelst keine Sekunde daran, dass wenn sie sagt, ich komme zurück, dass die vielleicht 2 Rennen braucht.
Ja, ich meine, sie wird jetzt nicht gerade ein Rennen nach dem anderen gewinnen, aber sie wird sich dort einreihen, je nachdem, wo andere
verletzt sind. Also Brignone hätte nicht lange gebraucht, oder?
Nein, das ist eigentlich schon eine der ganz grossen Überraschungen für mich, wie schnell sie dann direkt an die Spitze gekommen ist. Und natürlich
und die Verletzung von der Lara Gut-Bahrami ist nicht so komplex, wie die von einer Fede Brignone war.
Ja, ich bin jetzt medizinisch
zu wenig. Hast du mir als Chefarzt oder, von der Andermatter Gut-Klinik bestätigen, oder?
Nein, ich meine, ich glaube, dass sie, sagen wir, medizinisch sicher auf dem Level wird sein. Und wenn sie das nicht ist, dann wird sie den Schritt nicht machen, nicht einmal auf Training schieben. Mhm. Ich glaube, so professionell ist sie.
Ist ja vor einer Woche gut, sie die Sport Awards gewesen, wo Lara Gut nominiert ist.
Das musst du jetzt nicht bringen.
Ja, doch, bringe ich das.
Nein,
doch,
das
bringe
haben
ich das.
Die Leute selber diskutieren, wir sind uns einig. Da ist sie schlecht beraten gewesen, fertig, Schluss und Amen. Aber es ist ihre eigene Entscheidung, die mit euch nichts zu tun hat. Schade. Einfach schade.
Ja. Schade. Also, du tust mir, ich kann es nachvollziehen, dass sie dann nicht gegangen ist.
Die sicher. Hat,
irgendwie schon, ja.
Wieso?
Ja, sie hat in diesem Winter oder hat sie keine Rolle gespielt. Und muss sich jetzt auf ihr Comeback fokussieren. Nein, selbstverständlich nicht.
Ich
kann es auch nicht begreifen.
Nein,
ich finde
das ist schade. Das
wenn,
ist
du
noch, schade.
Wenn du nominiert bist bei dieser Wahl, die einmal im Jahr stattfindet, wo die ganze Schweizer Sportfamilie zusammenkommt, oder, dann finde ich, musst du den Anstand haben, dass du zumindest eine Videobotschaft machst.
Ja, oder? Du musst ja nicht mal wahnsinnig oder, viel sagen. Du musst nur sagen, hey, ich bin überrascht, dass ihr mich nominiert habt. Hätte sie ja können sagen. Ich danke allen zusammen, die da mitgeholfen haben. Das ist, ich kann einfach nicht kommen, ich habe gerade anders zu tun. Fertig, Schluss.
Ja. Gut, also, wir fassen zusammen. Die Abwesenheit von der Lara Gut-Bahrami ist kein Highlight von diesem Winter, logischerweise. Jetzt reden wir über die Highlights. Wir tun das jetzt ein bisschen ausbändeln miteinander. Was ist für dich der magischste Moment gewesen von diesem Winter?
Wir reden von einem Moment. Mhm. Und der magische Moment ist ein Bild, das mir bleibt, das ich nicht so schnell vergessen tue. Und ich glaube, die Leute verstehen mich, dass ich halt am Franjo von Alme seine Position über den St. Pietro-Sprung in der Hälfte von, wie viel, 54 Meter, das wäre bei 27 Meter an einem Ort mit einem Luftstand von, ich schätze mal, 4 Meter, in einer absolut aerodynamischen Perfektion genau am Gelände angepasst. Toki, du kannst sie nicht tiefer machen. Ein bisschen blöffer ist die Hand hinter der Unterschenkel. Dem sage ich immer, ein bisschen blöffer ist, weil du musst ja schon Nerven haben, dass du das machst. Also, du könntest ja gut aus dem Gleichgewicht. Und dort...
Und vor allem bei ihm, sagen, oder, wo man ja anfangs Winter gesagt hat, oder beim Springen
hat er in dem Moment hat er die Olympia Goldmedaille gewonnen. Mhm. Weil mit einem so einem perfekten Sprung nach 54 Metern, die mir belehren, wenn das nicht genau so war, vielleicht war es 53, so sauber und weich absetzen und nachher den ganzen Fluss kannst du mitnehmen über die Fläche hinein, das war die Entscheidung. Mhm. Und das Bild bleibt mir hängen. Mhm. Also es ist der Moment, das ist der magische Moment.
Mhm. Die beste Fahrt? Oder die grösste Leistung?
Ja. Ja, für mich die grösste Leistung, und ich tue das ganz gerne erwähnen, weil wir meinen immer, es ist alles so normal. Die grösste Leistung von dem Winter, die mich immer noch beeindruckt, ist Adelboden-Riesenslalom-Sieg, Wengen-Abfahrtssieg. Ich meine, da musst du den Spagat machen. Von Adelboden nach Wengen, vom Riesenslalom auf einen Abfahrt. Was dort der Marco Odermatt geleistet hat, ist schlicht einfach sensationell. Mhm. Und ist der Beweis, dass er den Gesamtweltcup nur einmal gewinnt, nicht nur wegen diesen zwei Rennen, aber wenn einer das hat, von einem Riesenslalom, wo wir immer wieder zwischendrin diskutieren, der Spagat vom Riesenslalom zur Abfahrt und Training und Verpasstraining, wo die anderen trainieren und ich nicht und so weiter, dass das in so einem Ausmaß gelungen ist, das finde ich nach wie vor gigantisch. Das war für mich das Beeindruckendste von der ganzen Saison.
Hat mich auch sehr beeindruckt. Was mich fast noch mehr beeindruckt hat, war seine Performance bei der Abfahrt in Garmisch. nach diesen Diskussionen, die es schon gegeben hat, oder bei den Olympischen Spielen, weil er die Goldmedaille nicht geholt hat. Und er selber hat sie ja logischerweise auch wollen. Und dann die grandiose Abfahrt, oder, die er gibt auf einen extrem schwierigen Kandahar. Das hat mir enorm
imponiert. Ja, extrem schwieriger Kandahar. Und ich tue jetzt noch ein bisschen. Es ist etwas, was du nicht kannst gerne haben. Also, mir ist es auf jeden Fall so gegangen, der Haufen anderen auch. Es ist nicht eine Piste, die du gerne kannst.
Ja.
Und darum, umso grösser ist das, bin ich absolut mit dir einverstanden. Aber Wengen und Adelboden ist schon noch ein bisschen ein Preis mehr.
Ja, aber weißt du, das hat er ja nicht das erste Mal geschafft, oder?
Ja, klar.
Und die Garmisch eben, nach diesen Olympischen Spielen, und wir sagten dort auch immer, Garmisch ist eine Piste, oder, wo du viel Routine brauchst, hat Beat Feuz immer gesagt. Und die Art und Weise, wie er das dort tut, vor dem Alexis Monet, Stefan Rogentin als Dritten, oder, schon fast eine Sekunde zurück. Sackstark, oder?
Mhm.
Die Entdeckung für dich von diesem Winter? Deine Entdeckung, um es super formulieren?
Bei der ganz Grossen ist der Franzoni.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Giovanni Franzoni, ich meine, wir müssen erklären, wer das ist.
Mhm.
Und er da oft mal die Trainingsbestzeiten oben runtergeladen hat, in Wengen.
Und das heisst etwas bei einem, oder, wo so nah dran ist, bei Matteo Joris, oder, wo ein Italiener ist.
Ja, aber Slalom-Trainer, Kopfertori. Nein, einfach zurückschauen. Mit dem Nummer 48 in Beaverkrieg am Start, in der Abfahrt. Und was, einen Monat später...
Ist also ist in Gröden zuerst mal auf dem Podest.
Ja, gut.
Oder? Und gewinnt dann nachher das Lauberhorn, oder?
Siehst, ich habe jetzt extra das Gröden so ein bisschen weggelassen, oder? Damit es nur grösser ist. Vom 48 auf ein Lauberhorn-Sieg, oder? Also, auch was er nachher geboten hat, oder? Also auch in Kitzbühel. Und selbst dann mit der Silbermedaille, Bronze.
Silber hat er gewonnen in der Abfahrt hinter dem Franjo und vor dem Dominik Paris.
Das ist ganz klar die ganz grosse Entdeckung, international gesehen.
Franzoni logischerweise bei mir auch ganz weit oben. Für mich gibt es aber noch so ein bisschen eine Schweizer Taschenbuch-Antwort auf einen Franzoni, und das ist der Alessio Miciano.
Ja, klar, absolut.
Oder in seiner ersten richtigen Weltcup-Saison, zweimal, wo er in Top 10 fährt, in Gröden, in Gramontana, da kannst du sagen, gerade Gröden, oder, ist mit den hinteren Nummern, sind dort schon andere weit vorher gefahren. Aber nachher auch die Art und Weise, wie er beispielsweise in Kitzbühel fährt, oder, sage ich mal, bis zum Hausberg. Der Finish ist ihm dann nicht so gelungen, aber bis dorthin hast du einfach gesehen, das ist ein Besonderer. Der hat irgendetwas Besonderes, der Busch.
Ja, es sind ja oft nicht nur die Rangliste oder Statistiken, die uns imponieren tun, sondern mir imponiert dann hier und da der Fahrstil von einem. Da sehe ich, wenn ich den Alessio sehe fahren, da sehe ich einen, wo nicht gegen Piste fährt, wo nicht Piste will, bekämpfen oder weiss Gott was, sondern er ist sich selber, er will sich dort drauf zelebrieren. Ich glaube, er hat auch die nötigen Voraussetzungen vom Talent her gesehen, aber auch von der Physik. Physische Eigenschaften, die er mitbringt. Ich habe grosse Hoffnungen für ihn, dass der dort die Lücke, wo jetzt, was ist es so noch, 5, 6 Plätze oder 10 Plätze noch ganz führen, und dann ist er dabei in dieser ersten Gruppe, Top 15, also hat Freude gemacht. Darf man aber vielleicht noch eine Frau oder ein Mädchen bringen? Und ich fange an mit, es ist jemand, wo ich nicht aufgrund vom Resultat das Gefühl habe, dass das ist sie jetzt oder das könnte sie eines Tages sein. Das ist die Dania Allenbach.
Mhm.
Auch sie mit was für einer Aggressivität ist, was 18, 19?
19, meinte ich. 19. Ja.
Mit was für einer Aggressivität, mit was für einer Selbstverständlichkeit, auch von der Linienwahl, die jetzt schon gefahren ist, hat es jetzt im Weltcup ein bisschen zeigt, aber natürlich im Europacup, was ich ja nicht gesehen habe, da muss ich jetzt Statistik haben, hat sie dominiert in dieser Disziplin.
Fixplatz geholt.
Genau, da ist es so ein bisschen, ich sehe da ein bisschen ein zweiter Kamirastchen.
Mhm. Wer ist denn deine Enttäuschung von dieser Saison?
Weißt du, Enttäuschung ist immer unheimlich schwierig zu sagen. Ich darf ja gar nicht enttäuscht sein über ein Resultat von einer Athletin oder von einem Athlet. Aber wenn du von mir einen verlangst, also ich muss ja immer davon ausgehen, was erwarte ich von ihm selber? Mhm. Und vielleicht sogar noch ein bisschen, was erwartet er von sich selber? Ist es der Mürisier? Mhm. Und zwar nicht, dass ich jetzt würde sagen, der Heike Krott eine schlechte Saison hat. Das stimmt nicht. Für ihn stimmt es vielleicht so auch. Der ist schon ein bisschen enttäuscht von dieser Saison. Aber als er das letzte Jahr das Biberkrieg gewonnen hat, und Biberkrieg gewinnst du nicht einfach aus Zufall. Du kannst zwar eins der richtige Ski haben, es ist dir gelungen und die anderen zwei, drei Fehler gemacht, aber du bist wegen dem gleich dritten, vierten, obwohl nicht vorne vorne bist, habe ich gedacht, jetzt hat er den Knopf gelöst. Oder? Weil allzu lange hat er ja nicht mehr Zeit. Wenn man denkt, er ist aus der Ära.
Das ist ein 92er-Jahrgang.
Hirscher, Pantyro. Ja. Das war die Ära, die damals an der Junioren-Weltmeisterschaften so richtig abgeräumt hat. Mhm. Er hat sicher mehr Unfall gehabt, leider.
Hat er gerade sagen, der Schuss, der Mürisee, hat dreimal das Kreuzband gerissen, oder? Ja. Wenn du jetzt zwei von denen abziehst, von diesen Kreuzbandriss,
dann bist du im Mittelmass.
Einen musst
du
kalkulieren, oder? Aber dann verläuft die Karriere natürlich schon ganz anders, oder? Und ich meine, es gibt Kisten, also da kann ja kein Training richtig voll fahren, weil einfach die Kniebeschwerden, oder, so gravierend sind. Mhm. Dann hat er noch, nach der letzten Saison mit dem Sieg in Biberkrieg, haben alle darauf gehofft, oder? Jetzt einmal eine gute Vorbereitung. Was passiert, oder? Er ist in Spanien auf dem Velo, dann fährt sie mit dem Rücken Bandscheiben, oder? Muss der operieren, nachdem, dass er sich vorher schon unmittelbar nach der Saison mal das Knie rausgeputzt hat. Also, schon schwierige Voraussetzungen, ja, wo er muss kämpfen, oder?
Ja, aber immerhin, gell, wenn du dann das Resultat bringst und in Form kommst, am Ende von der Vorbereitung und auch gewisse Erwartungen hast, ab und zu sogar im Training etwas zeigst, dann erwartest du das natürlich, weil das Talent geht nicht verloren. Nein. Das Talent bleibt immer da. Die sind immer da. Die können jeden Tag wieder zurückkommen. Er kann auch oftmals nächstes Jahr explodieren.
Ja.
Pass auf.
Ja, ja.
In Kran. Ich weiss es nicht. Weißt du, da kommt dann kommen dann andere Sachen dazu.
Ich glaube, was ihm gefällt hat, dem Schuss de Mürisee in diesem Jahr, ist die Weltcup-Abfahrt in der Altjahreswoche in Bormio gewesen. Weil bei ihm ist ja immer so, Biberkrieg, die liegt ihm, oder? Und dann kommt das Gröden, wo eine Piste, die nicht so auf seine Qualitäten maßgeschneidert ist. Und dann hat er ein richtig gutes Resultat in den letzten Jahren rausgefahren, oder? Wo er auch wieder das Selbstbewusstsein hat können holen in diesem Bormio. Hat ihm das Jahr gefällt.
Ja, mit dem sehr wahrscheinlich auch Qualifikation, oder?
Ja, absolut.
Ja, ja. Das ist klar. Ja,
absolut, ja, oder? Ja, und dann vielleicht noch zwei, drei Mal, gerade in Biberkrieg und vor allem bei dem Super Gin Copper Mountain. Nummern, die nicht zu 100% passt. Und dann probierst du schon mit den Brechstangen irgendwann.
Ja.
Yeah. Also, wir sind uns einig, Schuss de Mürisee, der kann noch mal kommen im nächsten Winter. He?
Ja, ja, das ist, das musst du immer auf der Rechnung haben. Das kann oft mal klappen. Ich sage immer wieder, wenn du einmal so talentiert bist, dann geht das nicht verloren. Das packst du dann oft mal irgendeinmal wieder aus. Die Frage ist dann nur, was für die Theorie die wir dahinter setzen. Hat er einen anderen Slalom-Trainer gehabt? Oder ist der Slalom-Trainer jetzt bei den Abfahrern?
Nein, das ist ja bei ihm.
Aber es ist nicht die grosse Enttäuschung gewesen, sondern einfach, wo ich das Gefühl hatte, das ist schade, dass dort nicht mehr ist.
Vor allem, weil die Olympischen Spiele auf der Stelvio auf einer Piste gewesen wären.
Wäre natürlich das Fressen gewesen.
Wo für ihn gewesen wären, oder? Definitiv. Aber im Schuss de Mürisee, die Gruppenthematik, da würdest du mir jetzt wahrscheinlich wieder sagen, da willst du dich oder könntest du dich nicht äussern dazu. Aber ich frage dich jetzt gleich, er ist ja besitzen, ist er in dieser Riesenslalom-Gruppe gewesen, mit dem Marc Odermatt, mit dem Gino Gabietzel, mit dem Lenz Hechler, in dieser Riesenslalom-Gruppe vom Helmut Krug. Jetzt fährt er aber seit längerer Zeit, also in diesem Winter, kein Riesenslalom gefahren. Müssen wir ihn jetzt in die Abfahrtsgruppe tun, zum Franjo von
nicht? Nein, ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Nein, ich sage einfach nein. Und zwar einfach, weil der Schuster ist ein Riesenslalomfahrer. Er ist zwar nicht mehr so gut im Riesenslalom und ist schneller geworden auf der Abfahrt. Mhm. Punkt 1. Punkt 2. Er braucht den Marco an seiner Seite. Mhm. Er braucht den Marco
und seiner. Der Marco braucht aber auch den Schüster.
Ja,
oder?
Die genau. Ich würde warnen, dass man probiert, das Team auseinanderzunehmen. Das bringt nichts. Mhm. Vor allem, weil, vielleicht kommen wir da noch einmal später darauf zurück,
Ich habe das Gefühl,
zwei Disziplinen in der näheren Zukunft noch technischer werden, nämlich der Super-G selber. Mhm. Da hat man jetzt genug gehört, den Winter, auch von unserer Seite, vielleicht auch ein bisschen von mir, aber das ist nicht so wichtig. Die Keiben Super-G müssen technisch schwieriger werden. Ich muss mehr richtige Kurven sehen in diesen Super-G und nicht nur Richtungsänderungen, die eigentlich gar keine Richtungsänderungen sind. Ja. Und das weiss ich, das wird hoch, das wird überall so ein bisschen diskutiert. Die Frage ist nur, wie wir es umsetzen. Und in der Abfahrt das Gleiche. Wir werden nicht mehr nur in Richtung Speed, Schnelligkeit gehen, sondern werden aufgrund von den Unfallrisiken auch da und dort an einem Ort die Kurven ein bisschen enger setzen. Das wird Zukunft sein. Die nahe Zukunft wird so sein. Und darum wird auch in der nahen Zukunft der Riesenslalom eminent wichtig sein. Der beste Skifahrer ist der Riesenslalomfahrer.
Also tun wir den Franjo von Amo in der Riesenslalom-Gruppe?
Ja, der fährt gar nicht so. Nein, nicht die Gruppe, musst du nicht wegen dem mit tun. Aber wir brauchen ja noch eine Abfahrergruppe. Oder? Wir brauchen dort auch noch einen, der führt.
Gut. Wie nach hast du am Wasser gebaut?
Also ich bin sehr nah am Wasser in allem. Also ich meine, erstens einmal, jede Nationalhymne drückt mir Tränen, egal was. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber weißt du was? Das Drama in Bormio vom Atli Lee McGrath. Mhm.
Meine, dort hast du gebrüllt, wo ja nachher unser Lloyd Meyer oder hat Goldmedaille
geholt. Ja, da kannst du den brüllen aus zwei Gründen. Ja, meine, auf der einen Seite. Aber ich glaube, dass, sagen wir es die Trauer, ich muss es nicht übertreiben, aber einfach der Moment, was in einem Athlet kann vorgehen, wenn ihm so etwas passiert, das kann man weder beschreiben, noch irgendeinem Ort fotografieren, noch erzählen, noch erklären. Das muss man sehen.
Ja. Ich meine, es ist einzigartig in der Geschichte vom Skisport, oder?
Von der Welt hat wollte Abschied nehmen und hat gesagt, lasst mich in Ruhe. Ja. Ich mache auch niemandem einen Vorwurf, es ist niemand schuld. Ich bin einfach leer. Ich kann nicht mehr. Ich kann niemandem mehr in die Augen schauen. Es ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Mhm. Ich meine, wenn sie in den Fußballstadien keine Bande hätte, dann würde Mengen und ein Penalty schießen und nebenan gerade ein Wald wäre, dort raus in den Wald liegen. So stelle ich mir das vor. Also nicht ein Penalty, der vom Goalie gehabt wird, sondern einer, der 5 Meter über das Goal geht.
Gut, ich traue jetzt einen versierten Fußballer zu, dass er über die Bande mag überspringen.
Okay,
also ich sehe es Albo oder nach Goal über die Bande jubeln.
Das, ich glaube, es hat alle Leute, die das gesehen haben, das hat allen Leuten wehgetan. Es hat allen Leuten wehgetan. Das ist brutal.
Ja. Mich hat berührt die Reaktion von Marco Odermatt nach seinem zweiten Rang in Kitzbühel. Ich habe das noch nie gesehen. Nicht einmal bei einem Hermann Meyer, der so ehrlich zum Ausdruck gebracht hat, dass ihn der zweite Platz anschießt. Das habe ich noch nie erlebt. Nicht einmal beim Beachmüller, wo er ist zweit geworden, hinter dem Billy Johnson in Sarajevo oder hinter dem Pirmin Zurbriggen in Calgary. Der hat irgendetwas, was durch, hat dann nachher bei den Interviews gute Miene zum bösen Spiel gemacht. In Anführungs- und Schlusszeichen böses Spiel. Und der Marco Odermatt, oder, geht einfach vor die Kamera brüllt. Gerade raus. Spielt nichts. Das hat mich sehr berührt.
Ja, Ich kann es nachvollziehen, zu Recht. Ich weiss, wie es weh tut. Ob du in die Bäume rausfliegst in Kitzbühel oder ob du Zweiter wirst, es tut genau gleich weh.
Hast du dann nach dem zweiten Rang in Innsbruck, bist du auch vor der Kamera
Innsbruck war kein Problem gewesen. Ja. Aber du hast von Kitzbühel geredet.
Ja.
Und wir haben von Kitzbühel geredet. Und Kitzbühel ist so speziell. Vor allem, wenn du schon eben 2-3 Jahre dabei bist und so noch dran bist, ist Kitzbühel, also ich kann es absolut nachvollziehen. Absolut nachvollziehen. Und wenn, ja, es ist sehr wahrscheinlich, ja, du hast recht, es ist vielleicht sogar am Drama nur näher.
Ah, nein, es ist gesehen.
Ja.
Es ist gesehen. Also vor allem, ich meine, Gäste von Macross, oder, die einfach in den Wald läuft, ich meine, das hat es im Skisport oder noch nie gegeben. Das ist schon okay, so, gut.
Oder? Ich tue dir ja helfen, damit das die Tränen, die Tränen von Marco ja. eigentlich nur extremer ja. sind, ja. weil der Atleti McGrath ist dann doch noch 40 Tore weg gewesen. Von der Trainer, ja. oder? Also, und der Marco ist schon drunter gesehen. Ja. Mit was? Ja.
700stel, die im Fall auf Franzoni.
Da vergisst er auch die 300stel vom Tag vorher.
Wo er den Super-G gewonnen hat. 200stel vor dem Franjo. Du hast recht. 200stel sind es. 200stel sind es in Garmisch vor einem Monat. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Überlegungsfehler gemacht. Asche über mein Kopf.
Wir nehmen es doch so. Es sind zwei absolut wahnsinnige Erlebnisse gewesen. Eine Geschichte, die nur der Sport kann schreiben kann. Mhm. Ganz allgemein, oder? Auch in anderen Sportarten gibt es das. Und im Skisport ist es halt überall, es sind eine Haufen Sachen, die dazu erzählt. Aber ich kann nur eines auf meinen Zug, ich habe noch nie so etwas gesehen, dass ein Athlet das so hat können zeigen, was es bedeutet, wenn das passiert. Wie der Atleti McGrath.
Habe ich nichts entgegnet.
Darum habe ich dann auch gerade wieder fast ein Tränchen vergossen, als er den Slalom-Weltcup gewonnen hat.
Ja. Als er sich gegen Lukas Pinheiro Braten, gegen seinen Jugendfreund, hat durchgesetzt in HVL, oder?
Ja.
Ist ja schon auch noch von dieser Konstellation her, oder? Spezielle Geschichte. Oder? Ja, die zwei in der Kindheit
brachten
jede freie Minute miteinander, oder? Dann wechselt der eine auf Brasilien.
Ja.
Und dann duellieren sie sich in der alten Heimat, also für Pinheiro in HVL im letzten Rennen um die Slalomkugeln, oder?
Ja, aber ich glaube, der Braten war Brasilianer, auch als er bei den Norwegern gefahren ist. Und der ist jetzt noch nicht weniger Norweger, obwohl er ein anderes Liebling und ein anderes T-Shirt da hat.
Ja. Mir ist er zu theatralisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe seine Interviews, ich tue mich mittlerweile sehr, sehr schwer.
Aber es ist anders.
Oder, es ist fast überall, wo er ist, oder? Wenn er in HVL ist, sagt er, das ist für ihn das grösste Rennen. Das Gleiche sagt er, wenn er in Adelboden ist. In Schladming sagt er so, in Kitzbühel sowieso. Es ist eine Ehre.
Ja, aber wir brauchen doch das. Das ist in jedem Theater so.
Nein, ich will authentische Leute. Ich will authentische Leute.
Ich würde nicht sagen, dass das nicht, das ist der Moment. Das ist sehr wahrscheinlich auch eine Momentaufnahme. Ich glaube nicht, dass er sich das am Abend vorher aufschreibt, an einem Ohr, was er am Morgen sagen will. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich schon.
Sicher?
Ja. Es ist ja immer das Gleiche.
Also, wir tun das nächstes Jahr sehr stark analysieren. Ja. Und tun dann auch zwischendrin vielleicht ein Briefchen schreiben und sagen,
wir führen im nächsten Winter die Rubrik ein, Neues von Pinheiro.
Ist gut.
Oder? Ja. Und dann tun wir an jedem Montag darüber diskutieren, was uns der Pinheiro in den Interviews Neues gesagt hat.
Ja, ich freue mich drauf.
Ist gut. Gut, machen wir einen Strich unter den Weltcup-Winter. Und jetzt ist ja natürlich noch ein Highlight, das bevorsteht oder läuft in dieser Woche auf blick.ch, die Schweizer Meisterschaften. Tu mir einmal sagen, zu deiner Zeit, wie gross war der Stellenwert für dich als Rennfahrer von dieser Essen?
Ich kann ein Beispiel sagen. Ich rede nicht gerne von mir, aber es ist dann doch passiert. Also der 15. Februar 1970 ist dann halt passiert, dass ich mit dem schnellsten Ski, wo sie in der ganzen Clique gegeben hat, den Weltmeistertitel geholt habe. Der Weltcup ist weitergegangen. Nach Jackson Hole.
Mhm. Also ihr habt das irgendwie Ende Februar habt ihr die SM gemacht? Denn?
Ja, oder sogar Anfang Februar. Also 2 Wochen später war die Schweizer Meisterschaft gewesen. Wir haben entschieden, zusammen mit der Mannschaftsleitung, mit Daddy war auch noch ein bisschen dabei gewesen, ich auch, haben gesagt, nein, Ich muss das zuerst verkraften. Und ich muss mich vorbereiten auf die Schweizer Meisterschaft, weil dort geht es darum, dass ich beweise, was da passiert ist. Weil der Topfavorit von dieser Weltmeisterschaft war Jean-Daniel Dettwiler, der beste Schweizer Topfavorit, wirklich.
Der erste Schweizer, der ein Weltcuprennen gewonnen hat, in Gröden, oder? Auf der WM-Piste von 1970.
Ja, genau, das hatte ich fast vergessen, aber das stimmt ja eigentlich. Aber er ist dort hinten raus und da habe ich gewusst, jetzt kommt die ganz grosse Partei, kommt jetzt in die Stadt, am Wasserengrad, an der Schweizer Meisterschaft. Da habe ich ein kleines Detail, haben wir Zeit für ein kleines Detail? Ja, das ist die Zeit, wo wir alle selber Ski gemacht haben. Hat zwar einen Service mal gehabt, aber der Hans-Josch Müller hat dort, ich weiss auch nicht, warum er nicht dort. Im Fall habe ich meine Ski selber müssen machen und meine damalige Freundin, Michelle Rübli, die nachher meine Frau geworden ist, die hat ihre Ski auch müssen machen. Und ich natürlich als Gentleman habe ihr gesagt, los, mach dir keine Sorgen, ich mache deine Ski, habe ihre Ski gewachsen und habe ihre zwei Paar Ski gewachsen. Mir natürlich nur, ich habe meine Rennski gehabt, weil Männer, nein, ich umgekehrt. Ich habe beiden zwei Paar Ski gewachsen. Habe zwei Paar Ski an Start genommen und habe ihre einen gewachsen wie mein Rennski und der andere gewachsen wie auch mein Reserveski. Und dann bin ich an Start gekommen und habe gefragt, wie ist das Frauenrennen ausgegangen? Dann haben sie gesagt, Michelle hat gewonnen und hat gefragt, vor wem? Vor der Monique Woodrow. Die Namen sagen zwar nicht wahnsinnig viel. Und da habe ich gefragt, ja, weil Monique Woodrow muss Michelle 3 Sekunden schneller sein. So stimmt etwas nicht. Ja, es sind ganz knapp gewesen, sie sind um 300stel gegangen. Und da habe ich gefragt, was für eine Ski hat sie gefahren? Und da haben sie mir gesagt, das Eis, also mein Rennski. Ich dachte, ja, aber Gott, wenn es mit einem Eis nur 300stel rausgeholt hat, dann ist es vielleicht gleich der falsche Ski. Da habe ich gesagt, nein, du kannst nicht mehr als gewinnen, sondern ich nehme den Ski, den sie auch hatte, also gewachsenen Ski. Und weißt du was? Die Geschichte ist so zu Ende gegangen, dass ich die Schweizer Meisterschaft, die für mich etwas vom Allerwichtigsten war in dem Moment, mit 200stel Vorsprung vor dem Jean-Daniel Dettwiler gewonnen habe. Das sind zwei Sachen, die ich damit erzählen will, damit du das Vertrauen hast in das, was du selber machst. Never change a winning ski, zum Beispiel. Und wie wichtig dass die Weltmeisterschaft war für mich. Unglaublich, unglaublich. Übrigens sind nur die, sondern die nächsten auch. Also sind
Schweizer Meisterschaft.
Schweizer Weltmeisterschaft. Nein, Schweizer Meisterschaft. Ja. Wir sind zurückgekommen, da ist daheim ein Umzug wegen der Schweizer Meisterschaft. Der ist ja ebenso gross wie der von der Weltmeisterschaft. Also ganz ein wichtiger Event.
Jetzt ist ja das heute nicht mehr so, oder?
Also es gibt, leider, ja.
Ja. Und jetzt gibt es einen Haufen Hochkaräter, die noch in die Schweizer Meisterschaften gehen. Aber in den letzten Jahren war es oft so, dass die nachher kurz vor der Ziellinie einen ordentlichen Bremsschwung haben eingelegt, oder wie man das im Training von einem Weltcuprennen macht. Weil man damit den Jungen etwas Gutes tun. Also, wenn jetzt Hochkaräter da stark geht und voll durchzieht, dann ist er sehr wahrscheinlich oder ein paar Sekunden vorne. Und das heisst, dass die Jungen auf dem Platz 15 bis 20 keine guten Fisspunkte machen. Hingegen, wenn der Rückstand auf die Endzeit nicht so gross ist, dann machen es die besseren Bispen. Dann ist der Penalty besser, oder?
Und jetzt, ja, es kommt beides dazu. Es ist der Penalty besser plus, weil es sind ja keine Weltcuprennen, es gibt ja Zuschläge. Oder?
Genau. Also, ja.
So. Nein, es ist eher ein Nullrennen, aber entscheidend ist, dass nicht, sagen wir, an einem U14 oder an einem U16 oder U17 Fahrer 3 Sekunden davon fährt, sondern nur 2. Wenn er nur 2 davon fährt, hat der U17 Fahrer, sagen wir, mal 8 gibt 16 Punkte. Hingegen, wenn er 3 wegfährt, hat er 24. Also,
jetzt ist das Bremsen von diesen Hochkarätern so umstritten, oder? Also es gibt die solchen...
Das ist auch beschissen in einem gewissen Sinn. Nur, wenn alle beschissen, alle Länder beschissen, dann kommt es wieder aufs Gleiche raus. Oder? Also, es ist schade, dass es so ist. Ich habe die Lösung auch nicht. Ausser
hochs Preisgeld.
Ein extrem hochs Preisgeld. Ein extrem hochs Preisgeld. Obwohl man ja müsste sagen, ja nein, die brauchen ja das auch nicht, aber ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, was wäre denn hoch? Wäre 50'000 Franken, Sieger 20'000, Zweiter 10 und so weiter.
Ja gut, jetzt könnte ja Verbandssponsor, also es wird ja im Moment, wird jeder mit Skisport Werbung machen, oder? Aufgrund in der Schweiz, aufgrund von den Erfolgen, die wir haben und so weiter. Jetzt könnte ja ein Sponsor sagen, wir machen jetzt die ganz grosse Geschichte bei der SM, 110'000 oder 130'000 Franken Preisgeld bei der SM für einen Sieg, weil dann sind wir höher als Kitzbühel. Ja.
Ja, okay, okay.
Wenn sich Verbandssponsoren zusammentun, die nehmen ja das aus der Kaffee.
Egal, was für ein Sponsor du bist, musst du einen Gegenwert haben für so etwas. Und einen Gegenwert hast du natürlich nicht mit der Präsenz.
Es wird ja medial interessanter, logischerweise.
Vielleicht, ja.
Es wird medial viel interessanter normal.
Vielleicht. Ich weiss zwar, das kann ich jetzt nicht behaupten, ob das kommt. Wir sind immerhin auch am Schluss von der Saison, das ist auch vielleicht ein bisschen, aber ich würde sagen, mit einem normalen Preisgeld könntest du da ein bisschen etwas korrigieren.
Hm. Müsstest
du? Mhm. Immerhin, Schweizer Meister zu sein, heisst, du bist der Beste von der Schweiz, der beste Abfahrer, Riesenslalomfahrer, Slalomfahrer, Kombinierer von der ganzen Schweiz. Und gerade in einem Moment, wo eine Nation so stark ist, wie die Schweiz jetzt ist, müsste das etwas wert sein. Mhm. Ich glaube, es ist auch wert für die, die eher überraschend führen können.
Ja, du hast mir es vorhin gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, oder, wenn du Olympiasieger oder Weltmeister bist, dann interessiert dich der nationale Titel nicht so. Aber du hast ja vorhin gesagt, für dich ist es fast so wichtig gewesen, wie Goldmedaillen in Gröden.
Also, es ist extrem wichtig. Es ist natürlich, es kommt noch eins, bringt das andere, oder? Du wirst aus einer Überraschung gewünscht, du eine Weltmeisterschaft und der nächste Wettkampf ist die Schweizer Meisterschaft. Ist ja logisch, dass das natürlich irgendwie an einem Moment ein Beweismittel ist, das du kannst erbringen und noch gerne bringst. Ich bin dann übrigens die ersten, sagen wir, 70, 71, 72 Weltmeisterschaften gefahren. Aber zum Beispiel 74 hatte ich einen lausigen Winter gehabt und ich habe es nicht mehr mögen. Ich habe es nicht mehr mögen gesehen, hatte Schnee nicht mehr mögen gesehen. Ich bin gerade in Amerika geblieben. Ich bin gar nicht mehr zurückgekommen. Das hat es auch gegeben. Ich habe dann lieber, wenn man darauf verzichtet. Ich habe dann lieber, wenn man darauf verzichtet, als wenn man irgendwie geht und sagt, ich tue Bremsen, das ist eine billige Sache. Gefällt mir nicht. Fertig, Schluss. Aber es gefällt mir auch nicht in Italien oder in Frankreich, wie die machen alles.
Ja. Nicht bremsen worden ist definitiv bei den Junioren-Schweizer Meisterschaften, also bis U16, oder? Wo nicht Waldner wieder beeindruckt haben. Ich meine, der Mini-Kanton Nidwalden, wo 3 Medaillen gewinnt, oder? Bei diesen Junioren-Schweizer Meisterschaften. Janis Käser, Rina Kieser und der Vitus Eichmann. Und, ich meine, das fällt ja seit vielen Jahren auf, dass die Nidwaldner irgendetwas Außergewöhnliches machen. Marc Odermatt, haben wir schon 1000 Mal über ihn geredet. Aber es kommen neue Odis. Also, ist vielleicht jetzt gerade ein zu grosses Wort, oder? Aber die arbeiten dort einfach wahnsinnig gut. Und die Enkel, der Johnny, der ist auch in diesem System, oder, von den Nidwaldner. Darum kannst du mir jetzt sagen, was die so speziell gut machen dort.
Also ich weiss nicht alles, aber einfach etwas ein bisschen zur Geschichte. Die Nidwaldner sind von jeher unheimlich gut organisiert gewesen. Also ich weiss nicht, vielleicht mag sich jemand erinnern an den Skiclub Banalp. Da sind der Mathis Dölf, der Dachs. Ja. Der Mathis Dölf, einer von den allerbesten Slalomfahrern, die sie überhaupt in der Schweiz je gehabt haben. Dann Skiclub Talenwil und was auch immer. Und Engelberg auch. Und dann,
das sind Schiefeler. Das sind auch Waldner. Jetzt hast du Nidwaldner gerade beleidigt, oder?
Ja, aber Engelberg ist in Nidwalden. Das ist das Problem. Okay, das mir entschuldigen dafür. Gut. Ja, es ist schon so. Grenzen ist schon so, wo du jetzt. Aber Bäckerie zum Beispiel, übrigens, Erfolgstrainer Paul Berlinger ist auch ein Nidwaldner, ist ein Bäckerieder. Ja. Aber ja, was ich kann beurteilen ist, ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt war Hergiswil, wo sie mit der Schule die Lösung gefunden
haben. Die begabte Förderungsklasse.
Haben können machen. Und halt sicher, Odermatt und Schmidlin sind entscheidend dabei gewesen, die Väter.
Die Waldi haben, Odermatt, oder? Genau. Und der Paul Schmidiger.
Jawohl, genau. Und das scheint gut zu funktionieren. Sehr gut sogar. Das ist nicht Masse. Das sind, ich weiß nicht, wie viel da pro Jahr, das sind 2, 3 oder 4 pro Jahrgang. Das weiß ich nicht einmal, aber das funktioniert gut. Und einfach, wenn man sich fragt, wie ist das möglich, die Burschen oder die Mädchen müssen beides bringen. Sie müssen die Schule bringen, sonst kommt es gar nicht in Frage, und müssen die sportliche Leistung bringen, und zwar nicht nur in der Technik, sondern auch in der physischen Kraft.
Wie ist die Entwicklung? Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung? Ich weiss, da rede ich nicht gerne über. Aber zum Abschluss von der Saison. Ich hatte jetzt den ganzen Winter, bin ich anständig gewesen, hatte ich nie drauf angesprochen. Aber sag mir ein paar Worte zu deinem Enkel. Wie hat er sich geschlagen in diesem Winter?
Er hat sich sehr gut geschlagen. Sehr gut geschlagen.
Nein, das lernt
er
nicht.
Nein, er hat vor allem, er hat was er hat müssen. Also, die Jungen, wir haben vorher kurz einmal darüber geredet, was du brauchst als junger Skirennfahrer, der ein gewisses Talent hast. Du brauchst eine gewisse Aggressivität. Du willst schnell sein, schnell, schnell, schnell. Direkt, direkt, direkt. Und dann klopft's natürlich. Jeden zweiten Rennen, bumm, eingefädelt. Jeden ausgerutscht, oder weiss Gott was. Und, dann kommt, selbst in einer Saison wie die ist, man ist 14, gell, selbst in einer so einer Saison kommt der Moment, wo du lernst, ja, Moment, jetzt habe ich 3-mal eingefädelt. Das heisst, ich muss probieren, die Stangen zu vergessen, sondern darf nur noch die Linien anschauen. Und die Linie ist dann sehr oft bei denen, weil die haben dann Nummern zwischen 80 und 100, oder? Und dann gibt's Gräbli, jetzt musst du die Linie im Graben sehen und nicht mehr die Stangen. Und wenn das eigentlich kannst, dann bist du auch dann schnell.
Wie oft bist du dabei gewesen? Wie viele Rennen von ihm?
Ja, nicht wahnsinnig viel. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich hasse sogar, dass das kannst sogar auf dem Handy kannst das mitverfolgen. Mhm. Da stirb ich schier.
Also der Live-Ticker.
Der Live-Ticker.
Das Live-Timing. Oder?
Ja, kann ich nicht an. Also, ja. Ich probiere möglichst weit weg zu sein, wo ich keinen Empfang mehr habe, dann geht's. Es ist alles nicht so ernst. Aber ich finde es super, dass...
Mal, es ist todernst.
Ja, es ist todernst.
Ja. So, wir sind am Schluss von diesem Winter. Was willst du noch sagen? Willst du noch irgendetwas loswerden?
Nein.
Sprich es jetzt aus.
Ja, nein. Also ich muss mich noch nicht verabschieden. Ich meine, der Winter geht da noch mindestens 2-3 Wochen. Bei schönsten Schneeverhältnis. Und dann darf der Sommer ruhig kommen. Ich muss im Sommer nicht Skifahren, aber ich freue mich jetzt schon auf den nächsten.
Gehst du an ein Schwingfest?
Oh ja, selbstverständlich. Ja, ja, ja,
Urnenkantonale. Wir müssen jetzt noch irgendwie einen Übergang machen, okay. Oder jetzt machen wir ja den
Schwingpodcast
mit dem Nöldi vorher.
Ich buche nicht, weil es Urnenkantonal ist, sondern weil ich das letzte Jahr da ein andermal erlebt. Und es ist für mich eins der schönsten Schwingfeste gewesen, die ich erlebt habe. Das andere...
Also es ist noch nicht so gross, oder?
Das andere ist für mich zu gross. Mhm. Und zwar ist es vielleicht so, weil ich nicht mehr so gut sehe. Ich sehe gar nicht führen zum Sagen. Nein, also und am Urnenkantonalen gehe ich dann auch am Samstag beim Jungschwingen.
Ja.
Das ist göttlich. Das muss man sich reinziehen. Das musst du gesehen haben.
Was fasziniert dich so, wenn die haben, dich hinten im Sagen mal zusammengreifen?
Sie haben bereits ich kann das nicht so richtig beurteilen, aber ich habe das Gefühl, die haben die Technik ausgebraucht.
Also es ist weniger das Körperliche, das eine Rolle spielt.
Weniger das Körperliche.
Es ist filigraner.
Auch die Aggressivität, die sie haben. Also sie gehen nicht nur innen und wollen nicht verlieren, sondern sie wollen aggressiv sein. Und wenn einer wirklich das Maul voll Sagmel hat am Schluss und rauskommt und den Gegner ihm den Rücken abwischt, dann laufen auch Tränen oben ab. Und das ist dann so emotional, das ist schon... Das ist so, wie der Sport dann eben ruhig darf sein. Mhm. Herrlich, wunderbar. Also ein guter Rat, geht an das Jungschwingfest.
Gut.
Oder an das Schwingfest der Jungschwinger. Wie sagt man denn?
Jungschwingertag.
Jungschwingertag.
Genau. Urner Jungschwingertag. Im Moment ist am 5. 6. Juni in Flüelen. Hm?
Jawohl, ja. Jawohl. Genau. Genau.
Gut, Bernhard. Ich danke dir vielmals für die viele Stunden, die du investiert hast. Und der Matteo Joris oder, zu beobachten, oder, der Schweizer Slalom-Trainer. Nein, gewaltiger Dank. Also einmal mehr zu 99% genossen mit dir. Gewaltiger Dank. Ich hoffe, ihr daheim habt doch ein bisschen den Blausch gehabt, dem Ganzen. Mich gibt's im Verlauf von diesem Sommer wieder mit dem Nöldi vorher zusammen im Hosenlupf. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut. Macht's gut. Ade miteinander.